Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
90 plus on air Matchday hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung. Wir blicken wieder voraus auf das kommende Wochenende in den europäischen Top-Ligen des Fußballs. Machen wir den Streifzug durch die Ligen. Kein Streifschuss, sondern die Streifzüge mit den Kollegen von 90 plus, mit Chris McCarthy und Manuel Behlert. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Servus.
Also das Duo von 90 plus wieder mit dabei und wir gucken auf 5 Spiele vom Wochenende, stellen die 5 Fragen an diese Spiele, die 5 bewegendsten Fragen und stellen natürlich auch wieder 3 Prognosen in den Raum, die möglicherweise wahr werden. In der letzten Zeit, da lagen die Kollegen von 90 plus mit ihren Prognosen gar nicht so schlecht. Und wir starten in der Bundesliga mit dem Duell der 16 besten Heimmannschaft gegen die 7 beste Auswärtsmannschaft. In anderen Worten, Eintracht Frankfurt empfängt Mönchengladbach. Und Manu, dazu fragst du dich, besiegt Frankfurt die Heim- oder Gladbach die Auswärtsschwäche? Was glaubst du?
Ja, genau. Gladbach als 7. der Auswärtstabelle als Katastrophensaison auswärts zu titulieren, wäre natürlich Schwachsinn. Aber man muss natürlich sagen, dass Gladbach gemessen an den eigenen Ansprüchen auswärts zu wenig Punkte holt. Dieter Hecking hat es auch letzte Woche nach dem Sieg gegen Augsburg angedeutet, dass er, um sich oben mal festzusetzen oder in dieser engen Bundesliga mal ein Zeichen zu setzen, dass sie auch mal regelmäßig ihre Auswärtsspiele gewinnen müssen. Bei Frankfurt ist es, wie du ja schon sagst, eben noch deutlich heftiger. Die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist wirklich eklatant. In Wolfsburg haben sie 3-1 gewonnen, hätten durchaus noch mehr Tore schießen können. Und zu Hause gegen Freiburg, da war ich vor 2 Wochen noch im Stadion, da hätten die Frankfurter zur Halbzeit 3-4-0 führen können. Und in der zweiten Halbzeit sind sie plötzlich komplett eingebrochen, haben kaum noch sich Torchancen erarbeitet. Also ich denke, dass das aufgrund der Tatsache, dass beide wirklich ihre Probleme mit den Heim- bzw. Auswärtsspielen haben, am Wochenende ganz stark nach Unentschieden riecht. Und das würde beiden Mannschaften jetzt wahrscheinlich nicht wenig weiterhelfen, aber beide auch nicht unglaublich belasten, denn ja, wie schon gesagt, in der Bundesliga geht es so eng zu und die Top-Teams, die vermeintlichen Top-Teams patzen in aller Regelmäßigkeit, sodass du mit einem Unentschieden weder irgendwo drin noch draußen bist.
Hinter den Münchnern ist alles möglich, sieht man ja auch, wenn man auf die Tabelle guckt. 31 Punkte, das ist die Punktzahl, die sowohl Leverkusen als auch Schalke, als auch Leipzig, als auch Gladbach aufzuweisen haben. Chris, was glaubst du denn zu unserer Ausgangsfrage zurückkehrend? Was ist denn einfacher zu überkommen, eine Heimschwäche oder eine Auswärtsschwäche?
Also prinzipiell würde ich behaupten, dass eine Heimstärke leichter zu überkommen ist. Gerade eine Mannschaft wie Frankfurt, die wirklich sehr enthusiastische Fans hat, Fans, die auch bei so heißen Heimspielen den Unterschied machen können. Deswegen meines Erachtens spricht hier viel mehr dafür, dass man eine Heimstärke überkommen kann. Aber ich habe generell sehr viel Probleme, dieses Spiel einzuschätzen. Manu hat es bereits angedeutet. Die Bundesliga ist für mich momentan, nicht nur für mich, eine absolute Wundertüte. Wenn man sich mal ins Gedächtnis ruft, dass den Zweiten gerade mal 6 Punkte vom 11. trennen. Also da kann es jede Woche anders ausgehen. Für mich riecht das auch sehr nach Unentschieden, aber mich würde in dem Spiel ehrlich gesagt gar nichts überraschen.
Manu, dann gucken wir doch nochmal auf die Personen, die vielleicht in diesem Spiel ja den Stempel aufdrücken können und die dazu führen könnten, dass eben die eine Schwäche oder die andere Schwäche überlistet und überwunden werden kann. Wer sind denn so Personen oder Spieler, die am Wochenende da in diesem Spiel aus deiner Sicht besonders im Fokus stehen?
Ja, bei Frankfurt natürlich als Zielspieler Haller in der Offensive, der wirklich einen absoluten Torriecher hat und auch mit seiner Physis Verteidiger binden kann. Das wird ein ganz interessantes Duell, denke ich, gegen Westergaard. Nicht nur bei hohen Bällen, sondern auch am Boden. Haller ist zwar ein relativ, wie gesagt, robuster physischer Typ, aber er hat gerade im 16er relativ schnelle Bewegungen und da wird es ganz interessant zu sehen sein. Und Gladbach, vermute ich, wird ein bisschen mehr sich aufs Konterspiel fokussieren. Da geht es natürlich dann vor allem darum, dass Thorgan Hazard, der in dieser Saison prinzipiell sehr gut spielt, aber häufig in der Chancenauswertung so seine Probleme hat, dass er vielleicht ein bisschen effizienter ist, als man das von ihm kennt. Ansonsten, ja, gehe ich davon aus, dass das ein relativ ausgeglichenes Spiel wird. Frankfurt wird drücken, Gladbach wird Konterchancen bekommen und Frankfurt wird auch darauf aufpassen müssen, die Standards der Gladbach gut zu verteidigen. Gegen Freiburg hat man zum Beispiel auch aus dem Spiel heraus gar nicht so viel zugelassen, hat sie dann aber nach einer Standardsituation gepennt. Und Gladbach hat natürlich mit Westergarten auf dem torgefährlichen Ginter absolut gute Optionen, was Kopfbälle angeht. Ich denke, das dürften so die entscheidenden Faktoren werden.
Du hattest ja schon gesagt, du tendierst in Richtung Unentschieden. Wie viele Tore glaubst du denn werden dabei fallen, beziehungsweise anders gefragt, wie drückt sich dieses Unentschieden in Ergebnissen in richtigen Zahlen aus?
Da ja beide ein bisschen Probleme mit ihrer Chancenverwertung haben, würde ich auf ein 1:1 tippen.
Das ist natürlich dann nicht besonderes Torspektakel, was uns da am Freitag möglicherweise ins Haus steht um 20.30 Uhr. Chris, kannst du uns Hoffnung auf mehr Tore machen?
Ehrlich gesagt nicht. Ich sehe das recht ähnlich. Hätte jetzt auch ein 1:1 getippt bei Frankfurt. Da fallen in dieser Saison sehr wenig Tore. Sie schießen wenig, sie kassieren aber auch wenig. Gladbach auswärts wird wahrscheinlich auch etwas verhaltener auftreten. Also ich tendiere der Echtzeit auch zu einem 1:1.
Also werden wir mal gucken, wie viele Tore dann am Wochenende bzw. am Freitag 20.30 Uhr im Spiel dann wirklich fallen werden. Mehr Tore verspricht möglicherweise die Partie, um die wir uns jetzt kümmern, hier bei 90plus und rmatchday auf meinsportradio.de mit den Kollegen von 90plus, mit Manuel Behlert und Chris McCarthy, nämlich Valencia gegen Real Madrid. Zumindest hat es in der Vorwoche bei Real Madrid richtig gescheppert und diesmal aus der Sicht der Königlichen auch in der richtigen Bude. Also, da gucken wir gleich drauf, hier bei 90plus und rmatchday auf meinsportradio.de.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Unsere fünf Fragen ans Wochenende formuliert hier bei 90plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Der Blick in La Liga und der Blick auf Valencia gegen Real Madrid. In der Vorwoche, da hat's bei Real Madrid auf der richtigen Seite endlich mal wieder geklingelt. Ein Sieg für die Königlichen und das auch noch deutlich. Das gab's in dieser Saison ja auch noch nicht so häufig. 7:1 wurde Deportivo La Coruña aus dem Estadio Santiago Bernabeu gefegt. Der Knoten geplatzt. Die Frage an Chris McCarthy. Chris, wie viel Auftrieb gibt denn der 7:1-Sieg der Vorwoche Real Madrid jetzt in der Liga?
Ja, da sieht man, wie schnelllebig das Ganze ist. Ich wollte eigentlich ursprünglich sagen, es gibt viel Auftrieb. Der Knoten scheint geplatzt zu sein, weil Real Madrid in dieser Saison auch einfach sehr viel Pech hatte. Pech im Abschluss, Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. Man hatte immer das Gefühl, da ist eigentlich ein bisschen mehr drin. Auch Gareth Bale und Ronaldo endlich wieder in Form, beide ein Doppelpack am Wochenende. Und dann kam natürlich gestern das Pokalspiel gegen Leganes zu Hause, wo man 2:1 verlor. Das wirft das Ganze natürlich wieder ein bisschen zurück. Die Unruhe ist viel größer geworden. Gerade das Pokal aus der Copa del Rey, das tut natürlich weh, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass in der Meisterschaft eigentlich nichts zu holen ist. Ja, die Unruhe ist einfach sehr groß. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Mannschaft darauf reagiert, gerade auswärts gegen eine sehr formstarke Mannschaft. Okay, jetzt zwei kleinere Ausrutscher von Valencia im Pokal gegen Alaves und gegen Las Palmas. Aber Valencia spielt eine hervorragende Saison, ist nur 3 Punkte hinter Atleti, also auf Platz 3 jetzt und ganze 5 Zähler vor Real Madrid. Dann auch noch in Valencia. Also es wird sehr, sehr unbequem für Real Madrid. Okay, im Pokal kamen Ronaldo und Bale jetzt nicht zum Einsatz, aber das war schon ziemlich trostlos und deswegen bin ich sehr gespannt, ob und wie die Mannschaft jetzt wieder auf den nächsten Rückschlag der Saison reagiert.
Manuel, was erwartest du? Valencia ja wirklich ordentlich in Form, sehr solide Bilanz in 2018 aufzuweisen, 6 Punkte aus 3 Spielen, kann man durchaus mitarbeiten in der Liga.
Ja, Valencia ist vollkommen auf Kurs, aber ich denke, dass Real Madrid vielleicht ein bisschen entgegenkommt, dass sie auswärts spielen. Also natürlich ist es in Valencia schwer und es ist ein Traditionsduell und Real hat auch in Valencia schon häufiger gepatzt, aber was in dieser Saison für mich ziemlich auffällig ist, sind die absolut fehlende Konstanz in den Leistungen im Bernabeu. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Real-Saison gesehen, in der sie zu Hause so häufig gepatzt haben, ist ja auch bezeichnend, dass sie gegen Leganes im Pokal zu Hause rausgeflogen sind und nicht aus und das Auswärtsspiel vorher gewonnen haben. Da waren viele Spiele gerade zu Hause dabei, in denen sie auch absurd viele Gegentore kassiert haben, absurd viele Chancen zugelassen haben. Ich denke, vielleicht könnte Real das ein bisschen entgegenkommen, dass sie auswärts ein bisschen mehr Räume bekommen und wie Chris eben schon gesagt hat, dass Bale und Ronaldo natürlich besser in Form sind und jetzt noch immer das positive Erlebnis von dem 7:1 im Hinterkopf haben. Ich kann Real im Moment wirklich nicht gut einschätzen. Also Valencia, da weiß man, was man bekommt. Die werden dagegen halten. Die werden versuchen, besser zu spielen als jetzt im Pokal. Das habe ich gesehen, das Spiel. Da war gerade der in dieser Saison so hochgelobte Guedes, hat eine ganz schlecht gespielt. Da müssen sie sich auf jeden Fall steigern, um gegen Real was zu holen. Aber das Ding ist halt auch, dass Valencia meiner Meinung nach mit dem Punkt auch hervorragend leben könnte zu Hause, deswegen ja gar nicht so unglaublich aggressiv draufgehen muss und Real ein bisschen mit sich selbst zu tun haben lassen kann.
Ah, die Heimstärke von Valencia ja auch durchaus, du hast sie eben schon angedeutet, ist da zweitbeste Heimmannschaft in der spanischen ersten Liga. Real Madrid dagegen nur die sechstbeste Auswärtsmannschaft, gerade mal 15 Punkte geholt, viermal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Vor allen Dingen die letzten drei Auswärtsspiele, allesamt nur Remis. Chris, was machen wir aus der Statistik?
Ja, schwer zu sagen, werden wir am Wochenende sehen. Ich finde, auf so Statistiken, da gebe ich persönlich jetzt nicht viel. Ich gucke eher die aktuelle Situation der Mannschaft an, wie sie dasteht, wie sie wirkt. Und etwas ganz Interessantes ist meiner Meinung nach, dass bei Real Madrid, unabhängig von dieser seltsamen Heimschwäche, ist für mich, dass Real Madrid dieses Siegergehen nicht mehr hat. Madrid war auch letztes Jahr unter Zidane oftmals nicht wirklich überragend. Aber sie hat immer diese Mentalität ausgezeichnet, doch noch zurückzukommen, dieser unbedingte Siegeswille. Selbst wenn man 2-3 Tore hinten lag, hat man sich dann noch eindrucksvoll zurückgemeldet. Oftmals in der letzten Sekunde durch Sergio Ramos beispielsweise. Der ist immer der Kandidat für die Last-Minute-Tore. Aber dieses Gefühl scheint einfach weg zu sein, dieser Glaube an sich. Und ich denke mal, dass da ganz viel Kopfsache dabei ist bei Madrid. Deswegen könnte, wie Manu sagte, dass man das Auswärtsspiel wirklich etwas entgegenkommen, weil der Druck einfach nicht da ist. Das Publikum in Bernabeu ist bekanntlich recht ungeduldig, gerade in der aktuellen Situation. Also es wird ziemlich spannend zu sehen zu sein, wie Madrid mit der ganzen Situation jetzt umgeht. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass entgegen der medialen Einschätzungen Madrid einfach jetzt in Valencia auch gewinnt.
Ronaldo und Bale, sagtest du gerade, Chris, im Pokal nicht dabei gewesen. Manu, die erwarten wir natürlich jetzt am Wochenende wieder. Die Frage ist nur, in welcher Form? Denn zu Beginn der Saison Bale länger verletzt gewesen, Ronaldo mit Ladehemmung, zumindest auf Liga-Ebene. In der Champions League war es ja eine andere Geschichte. Zuletzt ein bisschen besser in Tritt gekommen.
Ja, die beiden sind jetzt natürlich gefordert, stehen unter Druck, wenn man gesehen hat, wie ideenlos im Moment ein Asensio spielt, der natürlich ist ein unglaublich junger Spieler, aber zu Saisonbeginn hat er hervorragend funktioniert. Jetzt ist da überhaupt nichts zu sehen. Auch im Mittelfeld ist im Moment komplett wenig. Toni Kroos hat vor ein paar Wochen gesagt, dass Real im Moment primär erstmal um die Champions League Teilnahme kämpft und da wurde er belächelt und genau so ist es nämlich jetzt im Augenblick. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Real Madrid in den letzten 5 Ligaspielen dieser Saison noch Spiele bei Villarreal, die spielen noch gegen Sevilla, noch gegen Atletico kurz vor Schluss. Wenn das da der Tabelle immer noch so aussieht, dann wird auch das ziemlich knifflig. Also Bale, Ronaldo sind auf jeden Fall gefordert, aber die ganze Mannschaft ist jetzt gefordert. Sie dann muss irgendwie mentalen Schalter versuchen umzulegen und muss da nicht auf Namen machen, sondern auf Form. Und Bale und Ronaldo natürlich mit dem 7-1 der letzten Woche bringen die Form natürlich mit, um am Wochenende dann auch womöglich Entscheidendes zu bewegen.
Chris, was bewegen Sie in Zahlen? Wie geht's aus?
Ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr unschlüssig. Ich bin gespannt, ob Zidane seine Mannschaft da mental aufbauen kann, dass man gerade auswärts ohne den Druck der Heimfans etwas befreiter agiert und auch noch beflügelt von Ronaldo und Bale sich da etwas verbessert zeigen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, Real Madrid gewinnt und sage einfach mal 2-1 für die Königlichen.
Manu, Real gewinnt, verkürzt den Abstand auf Valencia auf 2 Punkte, um 3 Punkte, oder glaubst du was anderes?
Ja, 2-1, also heute sind wir uns einig offensichtlich, 2-1 wäre auch mein Tipp gewesen für Real.
Also damit würde dann Real Valencia wieder auf die Pelle rücken, ob so eintrifft, ihr könnt es verfolgen, Samstag 16.15 Uhr, Anpfiff in Valencia zum Spiel gegen Real Madrid und wir springen aus La Liga nach England. FA Cup steht dort am Wochenende wieder an, nächste Bewährungsprobe für Manchester City. Mal gucken, ob sie in Cardiff bestehen können. Wir stellen gleich unsere Frage an dieses Spiel hier bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
5 Fragen ans Wochenende stellen wir an das Fußballwochenende. 3 sind jetzt, beziehungsweise 2 sind formuliert. Die dritte kommt jetzt und die bezieht sich auf das FA Cup Spiel, was am Sonntag um 17 Uhr ausgetragen wird. Cardiff City gegen Manchester City. Und die Frage, können die Waliser eine Pokalsensation schaffen, Chris? Manchester City zuletzt ja gegen Liverpool in diesem doch sehr denkwürdigen Spiel mit 3-4 verloren. Jetzt am Wochenende sich dann in der Liga mal wieder schadlos gehalten. Zittern Sie vor Cardiff City? Kann da was passieren? Pep Guardiola wird ja wahrscheinlich umbauen und dann nicht seine allererste Elf auflaufen lassen.
Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ich habe das Gefühl, dass Pep Guardiola den FA Cup wirklich sehr ernst nimmt. Er hat auch in der dritten Runde bereits gegen Burnley eigentlich so seine erste Elf ins Rennen geschickt, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Er wittert natürlich die Chance, so viel Titel wie möglich zu gewinnen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Manchester City daher auch gegen einen Zweitligisten in Cardiff fast in Bestbesetzung antreten wird. Um jetzt auf die Sache mit Liverpool zurückzukommen, viele haben das Gefühl, man hat bei diesem Spiel so das Muster erlebt, wie man Manchester City schlagen kann. Klopp hat es selbst gesagt, nur mutig, forsch, aggressiv nach vorne spielend kannst du eine Guardiola-Mannschaft bezwingen. Und das spricht natürlich eher gegen Cardiff, die klare Außenseiterrolle haben, auch wenn sie zu Hause spielen. Der Zweitligist ist offensiv auch nicht gerade überragend. 40-25 Tore momentan in der zweiten Liga nach 23 Spieltagen ist natürlich solide, aber auch nicht herausragend. Und man hat auch nicht wirklich diese individuelle Klasse im Angriff. In der Offensive da am ehesten noch Junior Hoilett, den wir aus Deutschland noch kennen, von St. Pauli und dem SC Paderborn. Er macht momentan ja die meisten Akzente in der Mannschaft. Also ehrlich gesagt riecht es stark nach souveränem Weiterkommen für Manchester City. Aber gerade der FA Cup, der zeigt uns der zeigt Jahr für Jahr, dass er die eine oder andere Überraschung parat hat. Vielleicht kriegen wir ein kleines Pokalwunder, aber ehrlich gesagt spricht einfach zu viel dagegen, dass Man City hier patzt.
Manu, ein Wunder wäre ja wahrscheinlich schon, wenn Cardiff lange die Null hält, werden sich einigeln hinten, Fünferkette, ja oftmals dann gegen Teams von Guardiola zumindest ein Mittel, um eine Torflut eine gewisse Zeit einzudämmen. Kennen wir aus der Bundesliga auch noch, wo die Bayern dann hinten raus dann erst gewinnen konnten.
Absolut, das ist auch auf jeden Fall ein Mittel. Ich denke auch, dass, wie Chris schon gesagt hat, der FA Cup ist teilweise so absurd schwer vorherzusagen. Da bin ich auch in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Tipp relativ auf die Schnauze geflogen. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück von wegen, es kann nichts oder wenig passieren. Ich denke, da muss nur ein schlechter Tag von City zusammenkommen, den sie natürlich zugegebenermaßen in dieser Saison relativ selten hatten. Aber da trifft man zwei, dreimal vielleicht Aluminium. Der Platz ist nicht so, wie man möchte, und dann entwickelt sich das Ganze zu einem ganz ekligen Pokalfight. Das kann auf jeden Fall der Fall sein. Ich traue Cardiff wie auch Bristol durchaus zu, City zu ärgern. Bei denen hat es auch immerhin dazu gereicht, 3 Tore zu schießen in den beiden Spielen gegen City. Das ist ein Punkt, der Cardiff natürlich wird Platz bekommen zum Kontern. Müssen natürlich mit der nötigen Überzeugung, mit der nötigen Effizienz ihre Konter ausspielen. Und dann geht auf jeden Fall was, zumindest um City zu ärgern. Ich glaube zwar nicht, dass Cardiff in der Lage ist, City zu Hause zu schlagen, aber vielleicht reicht es zumindest für ein Wiederholungsspiel, und das würde schon dafür sorgen, dass Manchester City maximal genervt ist.
Dann mach doch mal einen Tipp in Zahlen.
Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das Spiel geht 2-2 aus, weil City einfach das Pech an den Schuhen klebt.
Chris, gehst du damit?
Ich ganz schwer zu sagen. Also ich wünsche mir natürlich wieder die eine oder andere Pokalsensation, weil mir der Pokal auch wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Manchester City hat in den letzten Spielen, auch wenn man jetzt gut darauf reagiert hat, Newcastle 3-1 geschlagen hat nach der Liverpool-Pleite, auch gegen Bristol jetzt weitergekommen ist, aber Manchester City hat immer noch diese Probleme in der Defensive, diese Aussetzer, und wenn man als Mannschaft forsch gegen sie spielt, mutig Nadelstiche versucht zu setzen, gerade bei Kontersituationen, dann ist City zu knacken. Und das Problem ist aber wirklich, wie gesagt, dass Cardiff nicht wirklich die Einzelspieler dazu hat. Ich würde mich freuen, ein spannendes Spiel zu sehen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Manchester City jetzt wieder langsam, dass die Souveränität wiederkommt und dass man das Spiel mit 2-0 gewinnt.
Also sind wir gespannt, wie es ausgeht. FA Cup am Sonntag 17 Uhr, Cardiff City gegen Manchester City, vielleicht mit einer Überraschung, aber wir werden es sehen und sehen jetzt, was in der Serie A am Wochenende steigt, nämlich das Duell zwischen Milan und Lazio. Und das ist das nächste Thema bei uns hier bei unseren 5 Fragen an das europäische Fußballwochenende bei 90plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Im Moment läuft eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Wir möchten von euch gerne wissen, was können wir besser machen, was sollen wir in Zukunft machen und was sind eure Lieblingssendungen? Wir würden uns total freuen, wenn ihr diese Umfrage ausfüllt und uns dabei helft, besser zu werden und in Zukunft dann noch mehr Inhalte zu haben, die auf euch zugeschnitten sind und die ihr gerne verfolgen wollt. Zu gewinnen gibt es sogar auch noch was, einen 50€ Amazon-Gutschein. Also es gibt genug Gründe, um mitzumachen und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Frage Nummer 4 steht an von unseren 5 Fragen an das Wochenende in den europäischen Fußball-Top-Ligen und es bezieht sich auf das Duell Milan gegen Lazio. Milan zuletzt nach wirklich durchwachsener und zum Teil sogar richtig grottenschlechter Saison mit 2 Siegen in Serie gegen Crotone 1-0 gewonnen und auch gegen Cagliari auf Sardinien mit 2-1 gewonnen. Dagegen Lazio zuletzt mit Kantersiegen aufmerksam gemacht, gegen Spal mit 5-2 gewonnen, dann hatte man Lazio gegen Chievo mit 5-1 gewonnen und zudem auch noch Udinese mit 3-0 geschlagen, also die sind absolut Tore verwöhnt. Unsere Frage an das Wochenende, Chris, bekommt Milan nach dem Sieg in Cagliari jetzt langsam mal Stabilität in die Leistung oder gehen sie gegen Lazio auch unter?
Das ist ebenfalls eine sehr interessante Frage. Stabilität womöglich. Untergehen werden sie meines Erachtens nicht. Man hat jetzt erstmals seit September 2 Spiele hintereinander gewonnen. Allerdings war das wenig attraktiv. Es war effektiv, es war kein schöner Fußball und man hat irgendwie das Gefühl, dass AC Mailand momentan so die Tugenden von Gennaro Gattuso als Spieler verkörpert, nämlich Leidenschaft, Aggressivität, Wille. Mit großartiger Technik und schönen Spielzügen hat das momentan nichts zu tun, aber man fährt jetzt langsam wieder Ergebnisse ein, das ist natürlich positiv. Lazio ist natürlich jetzt ein dickes Brett für den AC Mailand. Für mich momentan die beste Mannschaft Italiens nach Juventus und Napoli. Also sie führen den Rest sozusagen an. Eine überragende Offensive, 53 Saisontore. Dazu muss man sich momentan vor keinen in Europa verstecken. Allerdings geht Lazio am Sonntag etwas gehemmt nach Mailand. Ciro Immobile fällt aus. Und der hat immerhin 20 Saisontore und 8 Assists in dieser Saison bereits auf dem Konto. Das ist ein extrem guter Wert. Und da darf man mal gespannt sein, ob die Offensive auch ohne seinen Talisman da gut auskommt. Beim 5-1 gegen Chievo zuletzt, du hast es angesprochen, da war Immobile jetzt nicht an den Toren beteiligt. Also es besteht durchaus Hoffnung, dass die Mannschaft auch ohne Immobile beim AC Mailand etwas holen kann. Auf die Frage zurückzukommen, bekommt Mailand Stabilität rein? Ich denke, Stabilität kann man schon sagen, wenn es auch nur beispielsweise ein Unentschieden gibt oder eine ganz knappe Niederlage. Das wäre für den AC Mailand in der aktuellen Verfassung, wie man sich präsentiert hat, sicherlich kein Beinbruch.
Manu, Milan vor allen Dingen auch defensiv in dieser Saison zum Teil echt eine Katastrophe. Die haben auch mehr Tore kassiert, als sie geschossen haben. 28 kassiert, 27 selbst geschossen. Jetzt die 2 Siege in den letzten beiden Spielen. Wirkt da jetzt auch diese, was Chris schon angedeutet hat, diese Spielweise von Gattuso, dieses Defensive dann doch ein bisschen besser und ein bisschen robuster zu Werke gehen und dann eben auch ein bisschen besser zu stehen?
Ja, das ist natürlich ein Fakt, finde ich. Er lebt das vor. Er war ja als knallharter, beinharter Defensivspieler bekannt. Interessant fand ich auch, als er als Trainer beim AC Pisa war, ist er zwar abgestiegen, aber die Mannschaft hat einfach gar keine Gegentore mehr kassiert. Also das war der absolute Wahnsinn. Die haben so oft 0-0 gespielt. Nach vorne ging relativ wenig, aber nach hinten waren die Schotten dicht. Also ich denke schon, dass es sein Hauptcredo ist, jetzt erstmal die Defensive zu stabilisieren. In der Offensive ist eigentlich genügend individuelle Klasse vorhanden, um Spiele zu gewinnen. Ob das gegen Lazio reicht, ist natürlich die Frage. Also auch wenn Immobile, das ist glaube ich der Ausfall, ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber es ist davon auszugehen, dass er nicht spielt. Das ist natürlich schwer, diese Offensive auszuschalten, denn jetzt hat nach längerer Verletzung Philippe Andersson wieder sein Comeback gegeben, hat in 3 Einsätzen jetzt 2 Tore geschossen und 2 vorgelegt, hat gestern auch wieder getroffen gegen Udine im Nachholspiel. Also der Kader von Lazio wirkt jetzt nicht so unglaublich breit, aber ein, zwei Verletzungen können sie schon relativ gut ersetzen. Und ich glaube zwar, dass Milan nicht viele Gegentore kassieren wird gegen Lazio, aber ich glaube auch nicht, dass sie zu Null spielen werden. Ich denke, um sich zu stabilisieren, reicht eigentlich auch schon, dass sie einfach gesamtmannschaftlich besser verteidigen, dass die individuelle Leistung in der Verteidigung, in der gesamten Defensive besser wird. Bonucci hat in der Hinrunde wirklich auch als wilde Fehler produziert, nicht nur in der Liga, auch in der Europa League. Dementsprechend, wenn das gesamtmannschaftlich defensiv weiterhin zusammenwächst, ist Gattuso, denke ich, relativ zufrieden. Wenngleich er mit Sicherheit noch ein bisschen auf die Europa League schielt. Sampdoria ist jetzt nicht uneinholbar. Dementsprechend geht da schon noch was. Aber ich glaube nicht, dass gegen Lazio der dritte Sieg in Folge zustande kommt.
Chris, warum dauert das bei Milan so lange, diese ja doch interessanten und auch wirklich nicht namentlich nicht schlechten Neuzugänge von vor der Saison mal zu einem Team zusammenzuschweißen? Hat man da vielleicht auch einfach mehr auf Namen geachtet als auf ja Spieler, die wirklich zusammen harmonieren können?
Sowas kann natürlich einfach auch Zeit benötigen. Das haben wir auch in der Premier League bei Everton beispielsweise gesehen. Wenn man im Sommer so viel verändert und das Geld etwas lockerer sitzt, dann gibt es da auch einen ganz anderen Druck. Man erwartet sofort Ergebnisse, man reagiert vielleicht etwas ungeduldiger als im Normalfall, trennt sich dann vom Trainer. Das sind alles Sachen, die den Prozess verlangsamen. Gattuso muss jetzt auch sein Konzept erstmal vermittelt. Und wie Manu das jetzt gesagt hat, die Probleme bei Milan sind ja eher in der Offensive. Und jetzt mit Verlaub, ich traue jetzt Gattuso nicht unbedingt zu, dass er die Offensivprobleme jetzt schnell in den Griff kriegt, beziehungsweise da ein überzeugendes, erfrischendes Offensivkonzept vermitteln kann. Und deswegen wird das wohl noch etwas dauern, bis es bei Milan gerade in der Offensive besser läuft. Dazu kommt auch noch, dass man im Sommer natürlich alles auf den Masterplan gesetzt hat, auf André Silva. Er sollte die große Sturmhoffnung werden, ist bislang komplett gefloppt, kam zuletzt nicht einmal mehr zum Einsatz, obwohl er im Kader war. Also das sind alles so Punkte, die man da beachten muss. Und ich glaube, Gattuso wird wahrscheinlich bei Milan jetzt auch nicht alt werden. Und die richtigen Fortschritte bei Milan wird man wohl erst erkennen, wenn da ein neuer Trainer mit etwas mehr, mit einem renommierteren Namen und mit einem großen Konzept dazu stößt. Und bis dahin heißt es wohl, in dieser Saison sich irgendwie um die Europa-League-Plätze zu tümmeln und sich zumindest dafür zu qualifizieren.
3 Punkte der Abstand momentan auf Sampdoria, die liegen auf dem 6. Platz. Milan ist 7. Aber wenn man den Gegner sich anguckt und auch diese ganzen Rahmenbedingungen, Chris, da würde man wahrscheinlich sagen, Punkt wäre Milan nicht unrecht und auch Lazio könnte wahrscheinlich damit leben.
Genau, also Milan wäre der Punkt auf jeden Fall nicht unrecht, gerade gegen so einen Gegner. Man würde außerdem jetzt mal 3 Spiele hintereinander ohne Niederlage sein, das ist ja schon mal solide. Und Lazio, du hast es angesprochen, klar, ich denke Lazio auch gerade auswärts und wegen der Tabellensituation wird auch sehr zufrieden mit einem Zähler sein. Momentan hat man 3 Punkte Vorsprung auf Inter und 5 auf die Roma. Beide sind momentan nicht in der besten Verfassung, sind jetzt mehrere Spiele ohne Sieg gewesen. Das hat Lazio jetzt nutzen können und wenn man da jetzt einen Punkt holt, wäre das sicherlich nicht verkehrt.
Andererseits kann natürlich auch Milan darauf hoffen, dass die Roma gegen Sampdoria gewinnt, dadurch der Abstand bei einem Sieg von Milan auf Sampdoria egalisiert werden könnte, denn diese 3 Punkte wären natürlich durch einen Sieg gegen Lazio aufzuholen, aber Manu, auf Teufel komm raus, auf Sieg spielen wird Gattuso sicher nicht.
Nee, gehe ich auch davon aus, der wird versuchen, Lazio weit vom Tor wegzuhalten, die Räume eng zu machen und dann mal sehen, was sich nach vorne ergibt. Also ich würde hier in dem Spiel, wie schon eingangs in der Bundesliga, auch in Richtung 1:1 gehen.
Wäre ja auch quasi schon fast ein typisch italienisches Ergebnis. Also, wir gucken auf das nächste Duell und in unseren 5 Fragen auf die nächste Frage. Und da kommen wir in die französische 1. Liga, Olympique Marseille gegen Monaco. Und die Frage dazu hört ihr gleich hier bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Olympique Marseille empfängt den AS Monaco in der französischen Liga an diesem Wochenende. Das ist unser fünftes Spiel, auf das wir vorausblicken hier bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Und wir stellen natürlich auch zu diesem Spiel wieder unsere Frage an das Wochenende zum Spiel Dritter gegen Vierter in der ersten französischen Liga. Und die Frage geht an Manuel Behlert. Manu, wer setzt sein Ausrufezeichen im Kampf um die Champions League?
Ja, Marseille gegen Monaco wird auf jeden Fall ein richtungsweisendes Spiel, denke ich. Olympique Lyon ist im Moment in unglaublich guter Form. Hat jetzt letzte Woche am Sonntagabend Paris geschlagen, hat gestern den Pokal in Monaco gewonnen und ist so ein bisschen enteilt. Also punktetechnisch noch nicht, aber was die Form angeht, haben sie einfach im Moment einen ganz klaren Vorteil im Gegensatz zu den anderen beiden Mannschaften auch. Wenn Marseille die letzten Spiele allesamt gewonnen hat in der Liga. Aber Lyon spielt einfach im Moment einen besseren Fußball, hat ein bisschen mehr Struktur drin als diese beiden Mannschaften. Ich habe gestern das Spiel zwischen Monaco und Lyon größtenteils geschaut. Monaco hatte schon defensiv ein paar Probleme, hat aber auch ein bisschen rotiert. Ich erwarte ein relativ ausgeglichenes Spiel. Marseille spielt unter Rudi Garcia eine wirklich herausragende Saison. Es hat eine relativ ausgewogene Mannschaft, hat individuelle Klasse, hat junge Talente, eigentlich so eine perfekte Mischung, um da jetzt mal über Jahre was aufzubauen. Auch wenn das in Frankreich sicherlich schwierig ist, weil die Top-Spieler natürlich relativ schnell begehrt sind. Mit 22 Gegentoren eine wirklich gute Defensive, gerade in den letzten Wochen hat das gut funktioniert. Sind auf jeden Fall, haben sie jetzt eine Basis sich geschaffen, wo man sagen kann, sie sind auf dem Weg zurück in die französische Elite. Monaco finde ich aber trotz allem auch relativ spannend und sehr gefährlich. Mit Lyon zusammen die zweitbeste Offensive hinter Paris, haben 51 Tore geschossen, Falcao ist der Topscorer. Jetzt haben sie zwar das Pokalspiel in den Knochen und haben auch wirklich über 90 Minuten Vollgas geben müssen, aber es wurde, wie schon gesagt, der ein oder andere Spieler geschont, unter anderem Thomas Lemar, der jetzt am Wochenende wieder einsatzfähig ist. Interessant wird das vor allem taktisch sein, also das Spiel der Dritte gegen den Vierten, 47 gegen 46 Punkte. Und nach hinten ist einfach unglaublich viel Platz. Also der FC Nantes unter Claudio Ranieri auf Platz 5, 12 Punkte Rückstand. Dementsprechend kann ich mir da schon vorstellen, dass das taktisch geprägt wird, das Spiel. Aber beide Mannschaften haben ihre Stärke teilweise oder gerade die individuelle Klasse in der Offensive. Deswegen rechne ich schon damit, dass das zwar taktisch geprägt sein wird, aber dass wir einiges an Chancen und Torgelegenheiten zu sehen bekommen.
Chris, wen siehst du denn im Vorteil in diesem Duell?
Marseille auch, weil Marseille einfach auch zu Hause spielt. Das Velodrom kann bei solchen Topspielen durchaus brennen und der Heimmannschaften einen riesen Vorteil geben. Außerdem ist für mich Marseille, macht den etwas beständigeren Eindruck. Man hat nur ein Gegentor in den letzten 6 Spielen kassiert, alle 6 Spiele gewonnen. Also wie Manu schon angeschnitten hat, Rudi Garcia hat eine überragende Arbeit geleistet. Es ist ein sehr interessanter Kader. Ein Florian Thauvin beispielsweise spielt eine überragende Saison. Also Marseille macht momentan wirklich Spaß, ist ziemlich spannend. Und Monaco, nach dem Ausverkauf war es natürlich abzusehen, dass es nicht ganz so gut werden kann wie im Vorjahr. Allerdings sollte man auf keinen Fall unterschätzen, dass Monaco da eigentlich auch einen recht soliden Job macht, gerade wenn man jetzt mal berücksichtigt, wen die Monegassen da alles verloren haben. Also die Offensive ist immer noch sehr gefährlich und daher nicht zu unterschätzen. Aber in diesem Spiel, aufgrund der Heimstärke und aufgrund, weil Marseille einfach den kompakteren, beständigeren Eindruck macht, sehe ich die Vorteile bei der Heimmannschaft.
Und in welchem Ergebnis wird sich das niederschlagen?
Ich kann mir, weil die Offensiven gerade so interessant sind und gut sind, kann ich mir einige Tore vorstellen. Ich schätze mal einfach, es wird ein spannendes Spiel und 3-2 für Marseille.
Also durchaus ein Torfestival mit 5 Toren. Manu, mehr oder weniger Tore?
Weniger. Ich denke aber auch, dass Marseille gewinnt. Wie gesagt, der angesprochene Heimvorteil, die etwas bessere Form als Monaco und das in Anführungszeichen leichtere Pokalspiel. Ich würde 2-1 tippen.
Alles klar, das werden wir natürlich überprüfen. Sonntag 21 Uhr, Anpfiff im Stade Vélodrome, Olympique Marseille gegen AS Monaco. Und dann wird sich das entscheiden, wer von euch, beziehungsweise ob ihr beide recht habt mit eurer Prognose. Apropos Prognosen, wir stellen ja jetzt noch die gewagten Prognosen an das Wochenende auf. Und da gibt's Prognosen zur Bundesliga, zur Serie A und auch zum FA Cup in England. Und wir starten mit eurer Prognose von 90 plus zur Bundesliga und da wird von euch postuliert, Hamburg bleibt bei RB Leipzig ohne Punktverlust und das bedeutet, Bernd Hollerbacher siegt beim HSV-Debüt. Wer von euch möchte diese Prognose erklären? Wer glaubt da tatsächlich dran?
Ich glaube jetzt nicht zwangsläufig dran, sondern eher unser HSV-Kollege Steffen. Natürlich hat er da jetzt eine gewisse Aufbruchsstimmung. Bernd Hollerbach ist natürlich ein Trainertyp, der aus der Magath-Schule kommt und sehr viel Wert auf Fitness legt. Und bis das greift, wird es natürlich ein paar Wochen dauern. Es ist ganz schwer, innerhalb der laufenden Saison da jetzt noch ein paar Akzente zu setzen, aber das ist möglich. Was ganz besonders wichtig ist, glaube ich, am Samstag ist, dass der HSV hochmotiviert sein wird und dass Bernd Hollerbach mental natürlich jetzt ein bisschen an den Stellschrauben dreht. Es gibt, das klingt immer so komisch, aber es gibt tatsächlich einen Trainereffekt. Letzte Saison hat der HSV 3:0 in Leipzig gewonnen, hat unter Gisdol Konterfußball gespielt. Leipzig ist ein bisschen unter Druck nach der Niederlage gegen Freiburg, weil Leipzig hat auch den Anspruch, Champions League zu spielen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, in dem viel passieren kann, weil auch die Abstiegskandidaten, die schlechte Serien gespielt haben bis jetzt, die haben immer mal wieder es geschafft, auch die Top-Mannschaften zu ärgern. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Bundesliga in der oberen Tabellenhälfte so eng ist, weil nämlich keiner einfach konstant in der Lage ist, diese Mannschaften Woche für Woche zu besiegen. Ich persönlich glaube jetzt nicht unbedingt an einen Sieg vom HSV, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass je nachdem, wie es bei RB Leipzig funktioniert in der Offensive, Augustin hatte zuletzt Ladehemmung, Forsberg ist noch nicht fit, jetzt hat sich Halzenberg das Kreuzband gerissen als Antreiber auf der linken Seite. Also das kann schon ein frustrierender Nachmittag für Leipzig werden, aber es kann auch komplett in die andere Richtung gehen.
Chris, in welche Richtung geht's? Die HSV-Spieler haben Angst vor den Medizinbällen und spielen Leipzig in Grund und Boden.
Ja, so ein Trainerwechsel kann natürlich einiges auslösen in der Mannschaft. Das haben wir schon oft erlebt. Allerdings denke ich hier auch nicht, dass Leipzig patzen wird, gerade weil man jetzt bei Freiburg bereits Punkte gelassen hat. Also ich glaube, Leipzig wird das Debüt von Hollerbach eher versauen.
Also werden wir auch sehen am Wochenende und wir schauen in die Serie A. Da wird es für Juventus Turin gegen Chievo Verona gehen an diesem Wochenende. Und eure Prognose ist, da wird die alte Dame patzen. Die wird gegen Chievo Verona verlieren, Manu.
Ja, verlieren nicht unbedingt, aber auf jeden Fall nicht gewinnen. Es ist einfach nur so ein Gefühl. Man sieht Juventus Turin im Meisterschaftskampf, Duell auf Augenhöhe mit dem SSC Neapel. Und Juve kennt man als abgezockte Mannschaft, die eigentlich bei solchen Duellen immer liefert. Aber das wäre so ein Klassiker, wo ich dann auch drauf wetten würde. Und dann kommt es doch anders. Also ich kann mir vorstellen, dass Chievo, die im Abstiegskampf sich befinden, durchaus in der Lage ist, Juve auf ihr Niveau runterzuziehen. Und der Punkt ist, bei Juventus in dieser Saison, finde ich, sie gewinnen zwar die meisten ihrer Spiele, aber zeigen nicht immer Glanzleistungen. Es ist ein bisschen was an individueller Klasse verloren gegangen in der Defensive. Also sie sind ein bisschen anfälliger. Sie gewinnen nicht häufig die Spiele hoch, gerade auswärts nicht. Und es ist einfach, es besteht einfach eine Möglichkeit, Juventus zu knacken. Also du musst schon über dich hinauswachsen, du musst einen überragenden Tag erwischen, aber ein Unentschieden zu Hause gegen Juventus ist in dieser Saison einfach, wenn es wirklich gut läuft, drin und genau das traue ich Chievo eben zu.
Chris, traust du es auch zu, dass Chievo Juve auf ihr Niveau runterzieht?
Das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Chievo es Juve sehr schwer machen wird, gerade zu Hause. Aber gerade weil Juventus in dieser Saison diese, ich sag jetzt einfach mal, dreckigen Spiele dann doch noch gewinnt, ohne jetzt zu glänzen, glaube ich, dass sie einfach genau dasselbe auch am Wochenende machen werden. Und ich sage, Juventus wird knapp und nach großem Kampf 1-0 gewinnen ungefähr.
Also ein dreckiger, typischer Juve-Sieg. Und damit gucken wir dann auf den FA Cup. Und da hatten wir schon gesagt, könnte vielleicht eine kleine Überraschung geben, Cardiff gegen Man City. Könnte vielleicht sein. Aber ob es jetzt in dem Spiel ist oder in einem der anderen, eine Überraschung wird es auf jeden Fall geben. Ihr sagt nämlich, und Chris, du sagst, mindestens ein Erstligist scheidet gegen einen unterklassigen Gegner aus.
Genau, wenn wir jetzt mal auf die Partien schauen, die das betrifft. Jevil aus der vierten Liga spielt gegen Manchester United. Cardiff hatten wir eben schon, zweite Liga gegen Man City. Newport vierte Liga gegen Tottenham. Wigan dritte Liga gegen West Ham. Und Notts County dritte Liga gegen Swansea. Und zuletzt noch Peterborough dritte Liga gegen Leicester. Was mich dazu veranlasst hat, diese Prognose zu treffen, ist zum einen wahrscheinlich der Fußballromantiker in mir, der das einfach gerne sieht, wenn es diese Pokalsensationen gibt im FA Cup und dazu auch noch, dass diese unterklassigen Mannschaften natürlich zu Hause spielen und das kann sehr unbequem werden. Es ist für viele Mannschaften, Fans und Verantwortliche das absolute Topspiel des Jahres, gegen so eine, ja, in den meisten Fällen jetzt eine Übermannschaft zu spielen, jetzt beispielsweise Tottenham, Man City, Man United, und das kann ganz nicht zu unterschätzende Kräfte freisetzen. Also ich glaube, auch dieses Mal gibt es im FA Cup in der vierten Runde eine dicke Überraschung und einer der unterklassigen Gegner wird einen Erstligisten rausschmeißen.
Manu, gehst du mit und sagst du mir auch welcher?
Ja, unterstütze ich zu 100%. Das ist einfach, wie eben schon gesagt, das ist so ein FA Cup-Klassiker. Wenn ich aus der Reihe wählen müsste, würde ich sagen, so ein Klassiker wäre West Ham United, fliegt bei Wigan raus. Mhm. Das Spiel habe ich am ehesten im Blick, wobei Swansea bei Notts County, das ist, könnte auch noch passieren, je nachdem, ob Swansea vielleicht den einen oder anderen Spieler schon für einen Abstiegskampf, da muss man gucken, wie die Privilegien gesetzt werden. Also die beiden Spiele habe ich am ehesten da im Blick.
Also auch das werden wir natürlich überprüfen hier bei 90 Plus on Air Matchday. Ihr habt's gehört, die drei Prognosen unserer Kollegen von 90 Plus und die fünf Fragen an das Fußballwochenende. Alle Angaben natürlich wie immer ohne Gewähr, aber mit zunehmender Trefferwahrscheinlichkeit. Also, vielleicht sind das auch Tipps, die ihr verwenden könnt, wenn ihr am Wochenende auf die europäischen Topspiele wetten mögt. Auf jeden Fall, wie gesagt, keine Gewähr, aber vielleicht eine kleine Hilfestellung für euch. Ja, das war's mit 90 Plus und Airmatchday auf meinsportradio.de. Ich sage vielen Dank an Manuel und Chris und verweise euch noch hier auf meinsportradio.de auf unsere große Umfrage. Die große Hörerbefragung hier bei meinsportradio.de. Macht mit, bewertet unsere Sendung, gebt uns Feedback zu unseren Sendungen und zu unserem Programm und ihr könnt auch euren Lieblingsmoderator wählen, aber ihr könnt vor allen Dingen auch was, wenn ihr teilnehmt, gewinnen. Und alle Infos zur großen Hörerbefragung von meinsportradio.de findet ihr bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de und unsere Podcasts natürlich als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder auch in unserer App.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.